Heute ist Himmelfahrt. Jesus kehrt zurück zum Vater im Himmel. Das ist ja Abschied. Für die Jünger endet etwas und das Neue ist noch nicht wirklich da. Es gibt eine Zeit einer gewissen Unsicherheit. Was wird passieren? Was wird sein? Wie wird es weitergehen? Bei uns in Deutschland ist das ein Feiertag, ein arbeitsfreier Tag. Und es hat in der letzten Woche in der neuen IDEA eine Umfrage gegeben. Das hat das Meinungsforschungsinstitut INSA gemacht und für IDEA. Und da wurde die Frage gestellt, passend zum Feiertag: Ich glaube, dass der auferstandene Jesus an Christi Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Und da konnten die Leute dann antworten. Und bevor wir die Ergebnisse sehen, könnt ihr vielleicht schon mal überlegen, was hättest du gesagt, wenn man dich gefragt hätte hinsichtlich dieses Satzes? Würdest du Ja sagen? 26% der Bundesbürger, der Befragten, haben Ja gesagt. Das heißt, 3/4 der unserer Bundesbürger können mit dem Feiertag eigentlich nichts anfangen, weil sie sagen, das, was wir dort feiern, nämlich dass der auferstandene Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, das ist gar nicht gewesen. Ja, und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass an so einem Tag die meisten nicht in einen Gottesdienst gehen, viele Männer mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen und die Unfälle mit Alkoholeinfluss 3-mal so hoch sind wie an einem normalen Tag. Weil die meisten Menschen sagen, das ist ein Feiertag, aber damit kann ich eigentlich nichts anfangen, weil ich nicht glaube, dass Jesus zum Vater in den Himmel gekommen ist. Und dann gab es eine Aufgliederung nach den Menschen, woher, aus welchem Konfession oder Religion sie kamen. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Die Menschen, die evangelisch-landeskirchlich waren, da haben 40% Ja gesagt. Die Menschen, die befragt wurden und aus evangelisch-freikirchlichem Bereich kamen, da waren es nur 39%, die Ja gesagt haben. Die aus dem katholischen Bereich kamen 42%, islamisch 12% und konfessionslos 12%. Da stellen wir uns natürlich die Frage, warum ist das so? Unsere Gemeinde, wir selbst kommen ja auch aus dem evangelisch-freikirchlichen Bereich. Da hätte ich eigentlich mehr Zustimmung erwartet, weil Freikirchen sind eigentlich angetreten, um zu sagen, wir wollen auf das Wort setzen. Wir glauben, was in der Bibel steht. Und nach dieser Umfrage, soweit die Zahlen dann auch stimmen, sind 61% in den Freikirchen, zumindest in dieser Frage, ungläubig. Sie sagen, das, was in der Bibel dazu steht, das ist eigentlich nicht so gemeint. Das war nicht so gewesen. Und es wäre spannend zu wissen, warum sie das denken. Ob das Wort Gottes nicht mehr gilt, ob Glaube eher eine Gefühlssache geworden ist, vielleicht getragen vom Lobpreis oder getragen von schöner Gemeinschaft, ohne Glauben an dem, was Gott sagt, an dem, was die Schrift sagt. Umfragen der letzten Jahre zum Beispiel die Stiftung für Zukunftsfragen, haben immer wieder gezeigt, dass Fragen des Glaubens in der Gesellschaft an Bedeutung stetig abnehmen. Die neuen, wichtigeren Fragen des Lebens sind eher Freunde, Freizeit, Gesundheit und Natur. Diese Dinge gewinnen immer wieder an mehr Bedeutung, während die Bedeutung des Glaubens ja so eher in den Freizeitbereich geht. So kann man machen, wenn die anderen Dinge auch in Ordnung sind. Kann ja auch helfen, wenn man glaubt. So in dem Sinne, das ist so ein Trend. Und die Frage ist, wann erfasst uns solch ein Trend? Denn wenn die Zahlen nämlich stimmen, hat das auf jeden Fall die evangelisch-freikirchlichen Bereich massiv ergriffen, dieser Trend, dass der Glaube an das Wort Gottes mehr an die Seite dringt, dass man eher in die Richtung geht, dass viele in die Richtung gehen, um zu sagen, ja, das glaube ich, wenn es mir hilft. Weil, oder wenn ich mich gut damit fühle, wenn ich vielleicht dadurch im Leben besser klarkomme. Ich glaube, eines ist sicher, wenn ich mich nicht aktiv gegen diesen Trend, der wohl da ist, in Gange ist, wenn ich mich nicht aktiv gegen diesen Trend stemme, werde ich wohl selbst auch unweigerlich irgendwann mal mitgerissen. Denn um mich herum wird es immer mehr Menschen geben, die diesem Trend folgen und in diesem Sinne nicht mehr glauben. Was kann ich tun, damit meine Beziehung zu Gott und der Glaube an Gott dann nicht verloren gehen? Ich muss meine Beziehung zu Gott immer neu nähren und immer neu erneuern. So wie Ehepaare ihre Beziehung jeden Tag neu zueinander bauen müssen, bis sie sich wieder ganz echt treffen und gemeinsam den Weg gehen. So wie man eine Brücke über einen Fluss baut. Man beginnt von beiden Seiten, es gibt Fundamente von beiden Seiten und dann wird in beide Richtungen gebaut, bis man sich trifft und dann wird das fest verbunden. Und so müssen wir auch unsere Beziehung zueinander und auch die Beziehung zu Gott immer neu bauen und vielleicht auch jeden Tag so erneuern. Schon ganz früh in der Kirchengeschichte gab es diesen Trend. Die Gemeinde Jesu sah sich der Gefahr ausgesetzt, dass die echte Beziehung zu Gott an Irrlehren verloren geht. Dann haben sie ein Glaubensbekenntnis geschrieben, um wichtige Eckpunkte des Glaubens darin festzumachen. Dieses Glaubensbekenntnis wurde dann in den Gottesdiensten gemeinsam aufgesagt, damit man die nicht vergessen hat. Viele konnten gar nicht lesen, die konnten nicht zu Hause nachgucken, oder nachlesen, was die Eckpunkte des Glaubens waren. Aber sie haben sich Woche für Woche getroffen und haben die Dinge gemeinsam gesprochen. Und das hat ihnen Festigkeit und auch Rückhalt gegeben. So heißt das im apostolischen Glaubensbekenntnis, in dem Abschnitt, wo es darum geht, ich glaube an Jesus Christus, also im zweiten Abschnitt, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Für die Christen damals war das etwas ganz Festes, dass sie daran glaubten, dass Jesus Christus wieder zum Vater gefahren ist, denn sie erwarteten ihn ja auch von dort zurück. Denn ist er nicht wirklich in den Himmel gefahren, kann er auch nicht wirklich zurückkommen. Und das wäre eine ganz traurige Geschichte für den Glauben und für unsere Zukunft. Ich möchte jetzt bezogen auf den Himmelfahrt einen Bibeltext lesen aus Apostelgeschichte 1. Ich weiß, dieser Text ist ein bisschen klein, aber vielleicht habt ihr eure Bibeln dabei, dann Schlag bitte Apostelgeschichte 1. Da wollen wir die Verse 4 bis 14 lesen und wir wollen von den ersten Christen lernen, was die getan haben, um am Glauben zu bleiben, um gegen den Trend sich zu stemmen, der gesagt hat, ist er wirklich in den Himmel gefahren? Apostelgeschichte 1, Abvers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wenn wir diesen Text lesen, merken wir, dieser Text will als Geschichtstext verstanden werden. Als Lukas die Apostelgeschichte schrieb, war klar, dass er den Dingen genau gefolgt ist. Er hat sie erforscht, er hat Leute befragt. Er wusste, das ist passiert, das ist kein Mythos, das ist nicht etwas, was man sich wünscht, weil das irgendwie schön für den Glauben ist. Und wo man heute sagen würde, ja, das können wir heute nicht mehr glauben. Das ist Geschichte und so ist es auch berichtet worden. Jesus war gestorben und auferstanden. Die Feiertage waren ja vor kurzem gewesen. Jesus hatte sich den Jüngern in verschiedener Weise gezeigt. Es war für alle klar, er ist auferstanden und er lebt wieder. Und dann redete Jesus über viele Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Vers 3, ein Vers vor diesem Text, lesen wir davon. Jesus sprach mit ihnen darüber und sagte, wisst ihr, das mit dem Reich Gottes, das ist so und so und so. Und wir haben jetzt eine neue Situation. Wir sind nämlich jetzt nach der Auferstehung. Ich könnte diese Dinge jetzt aus einer ganz neuen Perspektive viel besser verstehen, weil damals wusstet ihr noch nicht, was passieren wird. Aber jetzt war ich am Kreuz gewesen, ich war im Grab gewesen und bin wieder auferstanden. Jetzt sind doch die Dinge deutlich klarer, als sie mal gewesen sind. Vielleicht haben wir auch manchmal Geschichten in unserer Kindheit gehört und im Erwachsenenalter erst richtig verstanden. Und weil wir eine ganz neue Perspektive dazu hatten, so ähnlich stelle ich mir das mit den Jüngern vor. In dem Bibeltext wird nun der 40. Tag nach der Auferstehung beschrieben. Und die Frage war, was bedeutet das für die Jünger in der Zukunft, dass Jesus wieder lebte? Nach dem Reden über das Reich Gottes erwarteten sie, dass etwas Entscheidendes mit dem Reich Gottes passieren würde. Und sie würden dabei sein. War eine spannende Zeit. Und für mich fühlt sich dieser Augenblick auch spannend an. Ich kann mich noch erinnern, am 9. November 1989, meine Schwester und mein Schwager, sie haben gebaut, wir waren auf der Baustelle. Und dann berichtete man im Radio, beim Arbeiten haben wir das gehört, dass man in Berlin aus Ostdeutschland nach Westdeutschland durchgehen kann. Die Grenze ist offen. So ganz historische Dinge passierten damals, die niemand erwartet hatte. Und man war irgendwie dabei gewesen. Jesus ergibt den Jüngern eine klare Anweisung für die nächsten Tage. Sie sollen Jerusalem nicht verlassen. Sie sollen auf die Verheißung des Vaters warten. Taufe mit dem Heiligen Geist wird an Pfingsten sein. Die Jünger scheinen das zu akzeptieren. Sie sollen warten und es würde etwas passieren. Aber was wird passieren? Es war irgendwie alles nicht so ganz klar. Normalerweise würden sie ja vom Judentum her Laubhüttenfest feiern. Da wussten sie, was passiert. Das wurde jedes Jahr gefeiert. Der Vorgang war ganz klar, jeder wusste, was man vorbereitet, wie man das macht, aber das schien etwas anderes zu sein. Und sie haben eine brennende Frage und man merkt beim Lesen, eigentlich passt die hier gar nicht so richtig hinein, aber die Jünger haben diese Frage und sie stellen Herr, in Vers 6, Herr, sorgst du dafür, dass das Königreich Israels wiederhergestellt wird? Und mir scheint, sie hören etwas von Verheißung in Vers 4 und denken sofort an ein Königreich Israel ohne Römer. Und deswegen war für sie die Frage logisch, jetzt die Römer raus und das Reich Gottes ist wieder da oder wie wird das denn eigentlich sein? Das heißt, ihr Denken war vorgeprägt und so geht es uns auch manchmal. Unser Denken ist auch vorgeprägt und wir hören Dinge, die Gott gar nicht gesagt hat. Oder manchmal können wir gar nicht richtig zuhören. Jesus antwortete auf ihre Frage weder mit Ja noch mit Nein und er antwortet, das ist nicht eure Sache und das ist ein Problem. Stell dir vor, Jesus, du eine Frage an Jesus und sagst, Herr, warum ist das so? Und er sagt zu dir, das ist nicht deine Sache. Damit musst du erstmal klarkommen. Und sagen, ja, wie, nimmst du mich jetzt nicht ernst? Warum ist das nicht meine Sache? Es betrifft mich doch irgendwie. Wie geht es dir damit? Sicherlich hast du auch schon oft Fragen an Gott gehabt. Ernsthafte Fragen an Gott gehabt. Und vielleicht hat er nicht geantwortet oder er hat dir sagen lassen, hör mal, das ist nicht deine Sache, das, was du jetzt wissen willst. Die Frage der Jünger nach der Wiederherstellung des Königreichs war nach meinem Verständnis auch nicht falsch gewesen, aber die Frage gehörte irgendwie zu einem, wenn man mit der Eisenbahn, Bild der Eisenbahn nimmt, zu einem anderen Gleis, zu einem anderen Zug, der zu einer anderen Zeit fahren wird. Das wird noch alles passieren, aber das ist nicht jetzt. Und Jesus möchte die Jünger an das richtige Gleis bringen und sagen, wisst ihr, das, was ihr wissen wollt, das passiert irgendwann, aber das ist nicht jetzt unser Thema. Deswegen müssen wir das erstmal zurückstellen. Jetzt fährt ein anderer Zug und auf diesen Zug müsst ihr vorbereitet sein. Und das ist auch ein Trost für mich. Denn meine unbeantworteten Fragen an Gott, die ich ihm stelle und wo ich vielleicht noch gar keine Antwort bekommen habe, wo ich nicht verstehe, warum Gott da nicht eingreift, warum er das nicht verändert, warum er das zulässt, sie dienen der Neuausrichtung meines Glaubens. Jesus möchte mir sagen, du, schau mal, welcher Zug jetzt gerade fährt an deinem Gleis. Und da musst du vorbereitet sein, da musst du einsteigen. Mit dem anderen Thema, das ist nicht vom Tisch, aber das kommt später. Und in solchen Situationen sollte ich seinen Hinweisen folgen, um einen Weg aus meiner Enge meiner Fragen zu bekommen. Denn wenn ich einfach in meinen Fragen stecken bleibe, kann das sehr eng werden und ich komme nicht weiter. Aber wenn ich seinen Hinweisen folge, so wie die Jünger damals, finde ich einen Weg aus der Enge, auch ohne sofort verstehen zu können, wo die Lösung ist. Die Jünger bekamen gesagt, das richtige Gleis ist, ihr werdet den Heiligen Geist erhalten und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dahin machten sie sich auf den Weg. Die Jünger suchten dieses neue Gleis, dieses Gleis, wo sie warten sollten, durch christliche Gemeinschaft und durch gemeinsames Gebet, um dem richtigen Gleis richtig auf die Spur zu kommen, die Verse 13 bis 14. Es war für sie ganz selbstverständlich, dass, wo sie nicht wussten, wie es weitergeht, dass nicht jeder bei sich zu Hause blieb, sondern dass sie sich getroffen haben, dass sie Gemeinschaft hatten, wo sie sich miteinander stärken konnten, wo sie miteinander beten konnten, wo sie gemeinsam auf das Wort Gottes gehört haben. Und hätten sie das nicht getan, dann wäre der eine und der andere ganz sicher auf der Strecke geblieben. Und das ist, glaube ich, auch für uns auch heute wichtig. Auch durch die Pandemie der letzten Jahre ist es vielfach dazu gekommen, dass wir uns daran gewöhnt haben, einfach ohne Gemeinschaft zu sein. Die ersten Christen konnten sich das nicht leisten und ich glaube, das können wir uns auch nicht leisten. Welche Fragen können es in unserem Leben denn sein, auf die wir von Gott vielleicht keine Antwort bekommen haben? Wir haben vielleicht Gott gefragt, warum musste mir das passieren? Das ist eben Frage, wenn man Schicksalsschläge hatte. Warum ist das jetzt passiert? Ich weiß das nicht und bekomme irgendwie keine Antwort. Vielleicht ist es die Frage, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum erlebe ich oder andere so viel Ungerechtigkeit? Warum können bestimmte Menschen einfach so ungerecht sein und es scheint nichts zu passieren? Sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Warum gibt es so viele Verletzungen, dass Menschen sich gegenseitig wehtun? Warum gibt es Krieg? Alle Fragen, die wir stellen können, und wir haben keine erschöpfende Antwort, aber diese Fragen stellen sich. Vielleicht haben wir auch gefragt, warum bin ich krank? Oder vielleicht hast du dich auch schon mal andersrum gefragt, warum bin ich eigentlich gesund? Warum sind so viele Dinge in meinem Leben so gut gelaufen, obwohl ich gar nicht besser bin als andere Menschen? Warum leben wir in einem Land, wo wir den Glauben frei leben können und andere Christen wie in Nordkorea, die befinden sich zum großen Teil in Arbeitslagern, weil sie Christen sind? Warum ist das so? Und die Frage bleibt irgendwie aus. Aber was diese Fragen in uns bewirken sollten, ist ein Wunsch, sollte in meinem Herzen geweckt werden. Wenn ich all diese offenen Fragen habe und auch nicht weiß, wie das eigentlich enden wird, dass ich mir das Gebet, das aus der Bibel kommt, Maranatha, unser Herr, komm, bete und sage, ich diese Dinge bewirken in mir, dass ich mir wünsche, dass du jetzt wiederkommst. In all dem Leid und Krieg, in all dem Verletzungen, die passieren, in all der Ungerechtigkeit, die so sich Bahn bricht, unser Herr, komm. Bei den Jüngern war es so, sie sollten erst die Antworten suchen, die klar sind, nicht diejenigen, die nicht klar sind. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Rat für uns. Versuchen wir erst, die Antworten, Dinge zu tun, die klar sind. Für die Jünger war es in Jerusalem bleiben, Pfingsten abwarten, dann würde das weitergehen. Diese Dinge waren klar und wenn sie diese Dinge getan haben, dann würden auch andere Fragen sich öffnen. Dann werden sie auch beantwortet. Dann kommt das Gleis und die Zeit für andere Fragen, die dann, wo dann der Zug fährt und man dort einsteigen kann. Wir können unseren Blick auf Dinge richten, die klar sind. Das ist jetzt so ein Schema von 5 Mandaten des Glaubens, das sind so Glaubensfelder, vielleicht kann man sie nennen, das sind klare Anweisungen, die wir für unseren Glauben haben, die wir auf jeden Fall gehen können, wenn uns andere Fragen nicht klar sind. Aber diese Dinge sind auf jeden Fall klar und die sollte ich tun, um dann voranzukommen. Hören auf Gott, denn er redet in seinem Wort. Das heißt, ich lasse die Bibel täglich mein geistlich Brot sein. Das ist etwas ganz Klares, das kann ich tun. Ich lasse mich durch das Wort Gottes anrühren, ansprechen, ermahnen, selbst dann, wenn mir etwas noch unklar ist und ich auch manche Dinge gar nicht so genau nachvollziehen kann, wie sie gemeint sind. Auch bei Dingen, wo ich denke, das sieht die Gesellschaft heute nicht mehr so, das kann man doch nicht mehr so sagen. Dann das Beten zu Gott. Und Gott ist ja jemand, der hört. Und Gebete sind wie so Stützpfeiler an einem Tag im Leben eines Christen, so wie eine lange Brücke über einen Fluss. Die hat ja auch nicht nur vorne und hinten so ein Stützlager, sondern von Strecke zu Strecke auch immer ein Stützpfeiler, weil er sonst viel zu lang ist. Sie würde ja durchhängen und durchbrechen. Und deswegen gibt es Stützpfeiler. Das heißt, mehrmals am Tag brauche ich die Stütze des Gebets, um wieder ein Stück des Tages weiterzukommen. Man hat es Spurgeon mal gefragt, wohl, zumindest ist das so überliefert, wie das mit dem Beten ist. Und er soll gesagt haben, ja, man kann nicht schon den ganzen Tag beten, aber nach seiner Meinung sollte doch wohl keine Viertelstunde vergehen, wo man nicht mal wieder gebetet hat. Das heißt, er hat sich immer wieder so eine Stütze eingezogen. Er hat nicht extra so eine Versammlung dafür einberufen, damit man betet, aber es gehörte zur täglichen Arbeit und zu täglichen Verrichtungen für ihn dazu, dass er auch währenddessen auch betete, auch an Gott dachte. Und dann das Zusammensein. Und das haben die Jünger das damals gemacht, weil es ja auch für sie angesagt war. Weil wir gegenseitige Hilfe im persönlichen Leben als Christen brauchen. Und das ist auch Seelsorge im breiteren Sinne. Diese drei Mandate, die haben die Jünger damals sofort getan, als die Himmelfahrt war. Und nach Pfingsten sind die 2 letzten nochmal dazugekommen. Da ging es nämlich um das Bekennen. Und wir kennen die Rede von Petrus. Er stellte sich hin, er machte klar, wer Jesus Christus nochmal ist. Und ganz vielen Leuten wurde das deutlich, dadurch, dass er das bekennen konnte und sagen konnte, wer Jesus eigentlich ist. Und viele Menschen kamen zum Glauben, die Gemeinde ist dann entstanden und schließlich das Tun. Das Tun ist nämlich das Übungsfeld, in dem wir lernen, mit Jesus zu leben, und es ist auch ein Bewährungsfeld. Im Tun verstehen wir, ob das, was wir glauben, auch in der Praxis funktioniert. Wenn das nicht ins Tun kommt, dann ist das irgendwie ein Gedankenkonstrukt, unser Glaube. Aber im Tun merken wir, ja, es geht im Alltag, es funktioniert irgendwie im Alltag. Das war in der Urgemeinde auch so. Die Menge der Leute waren erst ein Herz und eine Seele und irgendwann schwand das mit dem ein Herz und eine Seele ein bisschen, als man merkte, dass man zwischen den Witwen in der Gemeinde unterschieden hat, je nachdem, welchen Hintergrund die hatten. Die einen wurden bevorzugt, die anderen wurden vernachlässigt. Und dann wurden Diakone eingesetzt, um zu zeigen, dass der Glaube auch in der Praxis wirkt. Dass dann alle Witwen versorgt wurden. Der Glaube redet auf der einen Seite, er gibt Informationen, er gibt Gedanken, aber er wird auch aktiv. Er zeigt sich in der Praxis. Und während ich diese 5 klaren Mandate des Glaubens ausübe, kann mir Gott dann auch Antworten auf meine bisher noch unbeantworteten Fragen geben, so Stück für Stück, vielleicht so, wie ich das gerade verkraften kann und vertragen kann. So war das zumindest bei den Jüngern. Vielleicht kann ich auch dabei lernen, manche Fragen bei Gott abzugeben. Ich bin auch überzeugt, manche Fragen werden sich in diesem Leben nicht lösen und da werden wir warten müssen, bis wir bei Jesus sind und ihn fragen können, warum bestimmte Dinge irgendwie so gelaufen sind und nicht anders. Und er wird sie uns dann klar machen können. Nachdem Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, was sie tun sollten und was nicht ihre Sache war, Vers 9, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Es wäre doch spannend zu wissen, was in dieser Wolke passiert ist. Es wird aber nicht beschrieben, denn das haben die Jünger nicht gesehen. Es ist auch nochmal ein Hinweis, dass es ein historisches Dokument ist und kein Mythos ist. Und gerade im Mythos würde man solche Dinge ausmalen und beschreiben, so wie man sich das wohl vorstellen würde. Aber es ist interessant, diesem Bild der Wolke zu folgen, denn wenn sie in der Bibel vorkommt, dann kommt oft Gottes Welt unserer Welt ganz nah. Und das war an dieser Stelle sicherlich so gewesen. Durch die Himmelfahrt ist Jesus direkt zum Vater gegangen. Er hatte schon einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Und durch die Himmelfahrt ist er in diesen Stand der Erhöhung wieder gegangen, da wo er hergekommen ist, zu seinem Vater. Die Zeit der Erniedrigung auf dieser Erde war dann vorbei und er ist wieder im Himmel. Das war ein erhebender, besonderer, historischer Moment. Viel wichtiger als der Mauerfall 1989. Und das wird wieder ein historischer Moment sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Denn das ist ja das, worauf wir warten. Er ist ja gegangen, aber er wird ja nochmal wiederkommen. Spätestens dann werden alle unbeantworteten Fragen eine Antwort bekommen können und auch bekommen. Freuen wir uns darauf. Er wird wiederkommen. Das ist eine Zukunftsaussicht, die wir haben, die uns Kraft gibt in dieser Zeit, in der Welt, in der wir leben, wo viele Dinge ja wirklich nicht so gut laufen und wo wir merken, ja, diese Erde ist irgendwie kein Paradies. Hier möchte niemand für immer bleiben. Maranatha, dieses Gebet habe ich schon erwähnt. Das ist wohl das kürzeste Gebet, was in der Bibel vorkommt. Es heißt übersetzt, unser Herr, komm. Da muss man betonen, nicht kommt, also ohne T am Ende, sondern komm. Das ist eine Bitte, dass man sagt, Herr, komm doch wieder. Nicht einfach nur eine Beschreibung, dass man sagt, ja, er wird wiederkommen, sondern da ist so viel Persönliches drin, wenn man Maranatha sagt, unser Herr, komm. Wir können so ein Gebet immer wieder einbauen. Auch gerade dann, wenn wir uns das so sehr wünschen. Wenn wir gewisse Dinge nicht verstehen und sie uns vielleicht auch schwer auf der Seele liegen, auch in unserem persönlichen Leben. Unser Herr, komm. Ich meine, dass es ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer ist. Er hat gesagt, ich weiß, dass die Welt, in der ich jetzt lebe, nicht das Letzte ist, sondern nur das Vorletzte. Das Beste kommt noch. Das hat ihm Kraft gegeben, im Glaubensleben, mitten in der Nazizeit, mitten im Widerstand, wo er mit seinem Leben bezahlte. Aber für ihn war klar, diese Welt ist nicht das Letzte, wo wir leben, sondern nur das Vorletzte. Das Beste kommt noch. Amen.